herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend. Hallo und ganz herzlich willkommen zu Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Heute ist der dritte Jahrestag, an dem Russland die Ukraine angegriffen hat. Wir haben bei uns heute zwei Journalisten zu Gast, die in einem Feld aufsehenerregende Recherchen betrieben haben, das ihrer Meinung nach mit diesem Krieg eng zusammenhängt. Es geht um Gasleitungen, um die Gasleitungen Nord Stream und wie deutsche Politiker dadurch zu Putins Komplizen wurden. Steffen Dobbert und Ulrich Thiele, ganz herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Hallo.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Heute an diesem Jahrestag, was ist Ihrer Meinung nach in diesem Zusammenhang der größte Skandal, der mit Nord Stream zusammenhängt? Steffen.
Erlauben Sie mir das, ja? Ich finde, heute ist der 11. Jahrestag des Krieges. Der Krieg in der Ukraine hat 2014 begonnen. Vor drei Jahren gab es die Eskalation. Und ich finde, der größte Skandal ist der, dass wir seit 2014, da meine ich Deutschland mit deutschen Unternehmen, zu einem erheblichen Teil dazu beigetragen haben, dass dieser Krieg finanziert wurde. Das heißt, wir haben die Kassen des Kreml gefüllt für das billige Erdgas. Und das macht mir zu schaffen, ehrlich gesagt.
Um wie viel Geld geht es dabei? Was für Summen sind da im Raum?
Wir haben das mal ausgerechnet, haben mit Insidern gesprochen, die bei den Preisverhandlungen dabei waren. Also zwischen Kriegsbeginn im Jahr 2014 und der Eskalation im Jahr 2022 hat Deutschland 104 Milliarden Euro an Russland überwiesen. Also 4 Milliarden mehr als die Zeitenwende.
Wie konnte das passieren, dass das einfach so passiert ist, ohne dass irgendjemand mal aufmerksam geworden ist?
Wir haben für das Buch mit einem Insider gesprochen und der sagte, also diese Pipelines wurden ja gebaut von Gazprom, Nord Stream 2 AG, Nord Stream AG. Und Gazprom ist ein Riesenunternehmen. Und der Insider sagte uns, es gibt ein absolutes Top-Geheimnis, was nie verraten wird. Und das sind halt die Preise, die bezahlt werden müssen, um dieses Erdgas aus Russland zu bekommen. Das war bisher ziemlich unbekannt. Und durch diese Information, wie viel Geld da bezahlt wurde, konnten wir halt diese Beträge errechnen.
Das heißt, das verstehe ich nicht ganz, also es gibt Kosten für die Beschaffung des Erdgases und Kosten, die hier auflaufen und die Differenz, die macht denn sozusagen das Einkommen aus, oder?
Genau, also letztlich ist es ja ein Rohstoff, den man kaufen muss. Russland verschenkt das Erdgas nicht, sondern Russland macht mit Erdgas Geopolitik. Und wir haben jetzt für das Buch herausgefunden, wie viel deutsche Unternehmen bezahlen mussten. Das war bis dato nicht bekannt. Und dadurch konnten wir diese Größenordnung ausrechnen und waren ehrlich gesagt selbst erschüttert, dass es mehr Geld ist, als zum Beispiel der jetzt abgewählte Bundeskanzler vollspurig verkündet hat, was für die Zeitenwende ausgegeben wird.
Recherchen, die es wirklich in sich haben. Sprengstoffbergen, und zwar zu Nord Stream. Steffen Dobbert und Ulrich Thiele sind heute Abend unsere Gäste. Einen ersten Eindruck über Ihre Recherchen, über Ihre Arbeit, jetzt von Laura Neumeister.
Das Jahr 2022. Russland überfällt die Ukraine. Kanzler Scholz stoppt die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2. Wenige Monate später werden die Leitungen in der Ostsee gesprengt. Heute fließt durch die Nord Stream Pipelines kein russisches Gas mehr. Und mit der Aufarbeitung des fragwürdigen Projektes tut sich die deutsche Politik sehr schwer. Die Journalisten Steffen Dobbert und Ulrich Thiele haben 3 Jahre recherchiert, tausende Akten gelesen, geheime Informanten getroffen. Mit ihrem Buch legen sie nun Beweise vor.
Dass Nord Stream 1 und 2 eine Waffe für Putin und Gazprom sind, war bekannt. Und es erscheint jetzt so, das belegen auch unsere Dokumente, die wir für die Recherche gefunden haben, dass das sehenden Auges in Kauf genommen wurde.
Hat Deutschland Putins Krieg in der Ukraine finanziert? Sie haben die Antwort. Die Investigativjournalisten Steffen Dobbert und Ulrich Thiele.
Herr Steffen, Sie waren tatsächlich 2014 in der Ukraine beim Euromaidan, haben darüber berichtet. Wie sind Sie dann zu den Recherchen zur Ostsee-Pipeline, zu Nord Stream gekommen?
Ja, ich habe mich an dieses Thema irgendwie Stück für Stück herangearbeitet. Also für meine Arbeit bei der Zeit als Reporter war ich oft in der Ukraine. Und ich habe dann 2022 ein Buch über die Geschichte der Ukraine geschrieben und habe mir gedacht...
Ukraine verstehen, ich kann es noch mal kurz sagen.
Genau, Ukraine verstehen. Und ich habe mir gedacht, Spätestens als diese Pipelines dann explodiert sind, werden sich hoffentlich, dachte ich, Investigativjournalisten dran setzen und aufarbeiten, wie es eigentlich dazu kam. Also die Geschichte bis zur Explosion. Und das kam nicht, dieses Buch. Und als ich dann fertig war, habe ich ehrlicherweise wieder dran gedacht, man müsste sowas mal machen. Und ich weiß nicht, Sie werden das kennen, es gibt oft Dinge, da sagt man, man müsste mal. Und ich hatte ehrlicherweise Respekt vor der Aufgabe, weil in den Jahren seit der Euromaidan-Revolution gab es Morddrohungen gegen mich, gegen meine Familie. Also es war eine Zeit, als viele Menschen in Deutschland, ich würde sagen, Putin mehr verstanden haben als die Ukraine. Und wenn man dann aus der Ukraine berichtet hat, dann wurde das auch durchaus ungemütlich.
Sind diese Drohungen, ist diese Gefahr auf Sie zugekommen im Zuge der Recherchen zu Nord Stream?
Das war dann später. Ich habe dann 2022 angefangen, Vorrecherchen zu beginnen für dieses Thema Nord Stream und habe dann dadurch Ulrich Thiele kennengelernt. Also ich bin so vorgegangen, dass ich erstmal in Mecklenburg-Vorpommern, wo ich wohne zum Teil, wo ich geboren bin, wo ich mich so ein bisschen auskenne, rumgefragt habe. Ich erinnere noch, dass ich damals einen ehemaligen Minister gesprochen habe im Hintergrund. Der wollte mich von diesem Projekt abbringen. Er sagte, das Thema ist doch durch und braucht man nicht machen. Er erwähnte aber einen Namen, nämlich Ulrich Thiele, der damals beim Business, beim Cicero arbeitete. Und dann hatte ich eine Lesung für mein Ukraine-Buch in Hamburg und so haben wir uns kennengelernt. Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir uns da kennengelernt haben, weil inzwischen weiß ich, das war so ein monströses Projekt, dass ich das alleine, glaube ich, nicht durchgehalten hätte.
Ulrich, wie sind Sie mit dieser Nord Stream-Affäre, möchte ich an dieser Stelle fast sagen, verbunden, gerade in Mecklenburg-Vorpommern?
Ja, ich bin da sozusagen reingestolpert. Ich habe Anfang 2022 einen sehr wichtigen Hinweis bekommen, nämlich, dass die Stiftung Klima- und Umweltschutz MV in MacPom nicht gemeinnützig ist. Das ist eine Stiftung, die Manuela Schwesig gegründet hat, um den Bau von Nord Stream 2 fertigzubringen, trotz der US-Sanktionen. Und diese Umweltschutzmaßnahmen, in Anführungszeichen, wurden mit 20 Millionen Euro vom Gazprom-Konzern ausgestattet. Und ich habe eben herausgefunden, dass 10 Millionen davon, weil diese Stiftung eben nicht gemeinnützig ist, hätten abgeführt werden müssen als Schenkungssteuer. Das ist nicht passiert.
Und dadurch ist das ganze Thema ins Rollen gekommen.
Genau, ich habe mich festgebissen sozusagen und dann herausgefunden, dass sogar eine Finanzbeamtin diese Steuererklärung der Stiftung, diese hochpolitisch brisante Steuererklärung verbrannt hatte.
Welche Auswirkungen haben diese Recherchen dann seit 2022 für Ihre anderen Arbeiten als Journalist, als Reporter bei Ihren jeweiligen Blättern, bei Ihren jeweiligen Medien gehabt?
Bei mir nicht so sehr. Also bei meinen Blättern, ich arbeite beim Business Insider als Investigativreporter, da bearbeite ich doch eher andere Themen, Immobilienbranche, Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan. Ich musste mir dann tatsächlich auch für dieses Projekt auch viel freinehmen. Mein Arbeitgeber hat mir netterweise den Raum gegeben, weil dieses Thema auch wirklich absorbiert. Also es spannt einen ein und da sollte der Kopf auch wirklich frei für sein.
Ja, und bei Ihnen, Steffen, war das ein bisschen anders?
Ich habe mir quasi freigenommen, also meine Stelle bei der Zeit reduziert. Und das ist mir an dieser Stelle wirklich wichtig. Natürlich habe ich auch für dieses Buchprojekt von den Vorrecherchen, sage ich jetzt mal, profitiert. Ja, also ich bin seit 2011 jedes Jahr in der Ukraine gewesen. Und ich sagte es ja schon, ich bin froh, dass wir das dann zu zweit gestemmt haben, das Projekt. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal unsere sogenannte Walking Timeline erwähnen. Mhm. Also eine Kollegin, die uns geholfen hat, die Rechercheergebnisse auszuwerten. Auch Marian, der in der Ukraine für uns gearbeitet hat, mitgeholfen hat an diesem Buch. Und auch James, der seine Recherche mit uns geteilt haben. Es waren noch mehr beteiligt, aber das wäre ohne diese Teamarbeit schwierig geworden.
Wir hatten auch das Gefühl, dass, also wie diese Arbeit zustande gekommen ist, wir haben uns gut ergänzt. Also Steffen ist sehr erfahren in der Ukraine. Ich hatte halt schon viele MacPom gewühlt und wir wollten mit diesem Buch ja auch zeigen, wie dieses ganze Thema sich von der weltpolitischen Bühne bis in die Provinz zieht. Also Brüssel, Washington, Kiew, Moskau und dann plötzlich Schwerin. Und dieses Panorama, das wir dann werfen wollten, diesbezüglich haben wir schon gut ergänzt.
Sie sind dann auch einen ungewöhnlichen Weg gegangen, um an Informationen zu bekommen. Sie haben mehr oder weniger dazu aufgerufen, dass man sich melden kann bei Ihnen, wenn man über Informationen verfügt.
Ja, nicht mehr oder weniger, sondern wir haben das ganz explizit getan. Also wir haben vor ungefähr einem Jahr diesen Whistleblower-Aufruf gestartet und ich war erst skeptisch. Macht man das? Traut man sich in die Öffentlichkeit, wenn so ein Buch gerade im Entstehen ist? Wie macht man das? Und an der Stelle noch mal ein Dank an Michaela Scott aus Schwerin. Die hat uns unterstützt bei der Organisation dieses Whistleblower-Aufrufs. Jetzt muss ich sagen, das war eine der wichtigsten und besten Entscheidungen, die wir in diesem Projekt getroffen haben.
Weil dadurch viele Informationen, neue Informationen an Sie rangekommen sind.
Genau. Wir wollten auch nicht den Fehler machen. Man kennt das. Man veröffentlicht einen Artikel und dann melden sich ganz viele Leute und haben noch Hinweise. Und wir wollten nicht eben, dass dieses Buch rauskommt und dann melden sich plötzlich Leute mit wichtigen Hinweisen. Diese Hinweise wollten wir natürlich vorher haben.
Jetzt muss man natürlich auch mal kritisch nachfragen. Da kann ja der eine oder andere, die eine oder andere Wichtigtour drunter sein. Wie kann man das sicherstellen, dass die Information auch korrekt ist, die Sie bekommen haben?
Ja, das ist unser Job. Also wir haben für die Recherche dieses Buches, also ich war in New York, wir waren in Südspanien, in der Ukraine, in der Provinz, in MV, aber ganz wichtig für die Recherche waren Dokumente. Also wir haben durch diesen Whistleblower-Aufruf Dokumente bekommen und da kann man dann sicher sein, dass, wenn die Dokumente verifiziert sind.
Dokumente sind zum Beispiel E-Mails, Briefverkehr,
genau. Akten aus Ministerien.
Und es gibt ja Quellen, mit denen arbeite ich schon seit 3 Jahren zusammen. Da gibt es auch ein Vertrauensverhältnis. Da kann man dann auch schon hinreichend überprüfen, dass sie echt sind. Natürlich bei so einem Whistleblower-Aufruf, da melden sich natürlich Leute. Oft sind das Leute, die nur Sachen behaupten, aber dann keine Dokumente liefern. Dann kann man daraus nichts machen. Das ist völlig klar.
Bevor wir in die Verbindung zwischen Deutschland und Russland eintauchen, zeichne ich jetzt für Sie zu Hause, Laura Neumeister, noch mal grob die Problematik Nord Stream oder eben Ostsee-Pipeline nach.
Berlin 2001. Der russische Präsident Wladimir Putin, damals noch recht neu im Amt, spricht vor dem Bundestag. Bietet Deutschland eine umfassende Zusammenarbeit an.
Wir sprechen von einer Partnerschaft. Nur in Wirklichkeit haben wir immer noch nicht gelernt, einander zu vertrauen. Der Kalte Krieg ist vorbei.
Man versteht sich. Kanzler Gerhard Schröder spricht sogar von einer innigen Freundschaft. Diese trägt Früchte. Vor seinem Abschied aus dem Kanzleramt legt er den Grundstein für Putins Pipeline-Projekt in der Ostsee. 2005 wird Angela Merkel Kanzlerin. Zu Machthabern wie Putin pflegt sie lieber ein nüchtern distanziertes Verhältnis. Es ist die Zeit der Osterweiterung von NATO und Europäischer Union. Im Kreml fühlt man sich zunehmend vom Westen bedroht. 2011 herrscht aber Einigkeit, als die Bundeskanzlerin zusammen mit dem damaligen russischen Präsidenten Medvedev symbolisch den Gashahn von Nord Stream 1 aufdreht. Wenig später wird Putin Nord Stream 2 initiieren. 2014 dann die Krise. Russland verleibt sich völkerrechtswidrig die ukrainische Halbinsel Krim ein und unterstützt einen bewaffneten Aufstand von Separatisten in der Ostukraine. Die EU beschließt daraufhin Maßnahmen gegen Moskau. Mitgetragen von der Bundesregierung.
Wir werden uns mit Sanktionen beschäftigen, das heißt Erweiterungen für Visaverbote und auch dem Einfrieren von Konten.
Für Frieden sorgt das nicht. Die deutsch-russische Beziehung kühlt ab. Doch das umstrittene Nord Stream 2-Projekt wird weiter vorangetrieben. Im August 2020 ein neuer Tiefpunkt. In Russland wird ein Anschlag auf den Oppositionspolitiker Nawalny verübt. Bei seiner Behandlung in Deutschland wird bei ihm das Nervengift Novichok identifiziert. Politiker vermuten dahinter den Kreml. Einige verlangen harte Konsequenzen.
Wir müssen in der Sprache sprechen, die Putin versteht. Empörung versteht er nicht. Aber Geld und Gas, ist die Sprache, die Putin versteht.
Nord Stream 2 soll auf Eis gelegt werden. Durchgesetzt wird das nicht. Die USA verhängen Sanktionen, doch Deutschland beendet das Projekt im Alleingang. Wohl auch mit der Hilfe der Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern. Erst im Februar 2022 stoppt Bundeskanzler Olaf Scholz die Zertifizierung der Pipeline. 2 Tage, bevor Russland die Ukraine überfällt. Es ist nur die nächste Eskalationsstufe im deutsch-russischen Verhältnis. Das Gas wird zum Druckmittel im russischen Angriffskrieg. Dann explodieren 3 der 4 Nord Stream-Stränge durch einen Sabotageakt. Bis heute ist offen, wer dafür verantwortlich ist.
Ja, wie ist es bis zu dieser Eskalation gekommen? Das ist natürlich die alles entscheidende Frage. Sie haben das recherchiert und ich möchte von Ihnen wissen, welchen Einfluss oder wie hat Gazprom auf deutsche Politik, aber auch auf deutsche Gesellschaft Einfluss genommen?
Also auf die deutsche Politik, das ist ganz einfach. Da gibt es eine konkrete Person, das ist Gerhard Schröder. Ist ja ein enger Busenfreund von Putin, wie man weiß. Und er hat sich ihn wirklich zum nützlichen Idioten gemacht. Und man kann das auch daran sehen, alle Politiker, die Nord Stream und Nord Stream 2 vorangetrieben haben, Frank-Walter Steinmeier, Manuela Schwesig zum Beispiel, das sind alles Leute aus diesem Schröder-Netzwerk. Das ist der politische Grund, auf jeden Fall.
Und gesellschaftlich?
Gesellschaftlich ist es ein Potpourri. Also für MV kann man sagen, dass dort 200 Millionen Euro ins Land geflossen sind. In ganz Deutschland wurden Orchester finanziert, Fußballvereine. Man erinnere sich an Schalke 04, die größten Zeiten wären nicht
Sponsor
möglich
im Stadion gewesen. Und
genau,
so
Hansa Rostock aber genauso. In Schulen wurde unterstützt. Es gab ein Segelrennen über der also auf der Ostsee, was komplett bezahlt wurde. Wir haben im Buch den Begriff der strategischen Korruption definiert. Mhm. Und das ist jetzt nicht so, wie man sich das landläufig vorstellt, dass da jemand mit einem Geldkoffer um die Ecke kommt. Aber wenn gerade in einem strukturschwachen Land wie zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern ein Weltunternehmen wie Gazprom anbietet, zu unterstützen, dann ist man da hellhörig.
Jetzt muss man natürlich auf der anderen Seite auch auf jeden Fall sagen, günstiges Gas nach Deutschland zu bringen, ist gut für die deutsche Wirtschaft, ist gut für die deutsche Bevölkerung, weil es eben Energiepreise senkt. Sich zu engagieren in kulturellen Bereichen, in sportlichen Bereichen, tut natürlich einer deutschen Gesellschaft auch erstmal gut. Aber wo sehen Sie da jetzt das Problem?
Naja, wissen Sie, es gibt Leute, die sagen, es war doch gar nicht so schlecht, dass in den 1930er Jahren Autobahnen gebaut wurden in Deutschland. Ist doch gar nicht so schlecht. Und ich weiß, dass das verstört, dieser Vergleich.
Ja.
Ich bin aber der Meinung, dass wir der Realität ins Auge gucken müssen und dass der Krieg in der Ukraine Ausmaße angenommen hat, die uns dazu drängen, das machen zu müssen. Und ich finde, wir können einfach sagen, okay, die deutsche Wirtschaft ist wichtig, billiges Erdgas ist wichtig, mhm, und was um uns herum in Europa passiert, ist uns völlig egal. Dann ist das eine legitime Sichtweise. Ich finde, wenn hunderttausende Menschen sterben in Europa, die eigentlich nichts weiter wollen als die gleichen freiheitlichen Rechte, wie wir sie in Deutschland haben, dann ist mir das wichtiger als die deutsche Wirtschaft. Das muss man mal so klar aussprechen.
Zumal es auch wirtschaftlich jetzt auch wirklich nicht weit gedacht war. Wir haben auch mit Experten gesprochen aus der Energiebranche, die haben gesagt, es ist eigentlich wie mit Aktien, man sollte nicht mehr als ein Drittel des Gases von einem Land beziehen. Deutschland hat kurz vor der Kriegseskalation 65% aus Russland geholt. Und das war noch ohne Nord Stream 2. Mit Nord Stream 2 wäre es noch deutlich mehr geworden. Und dadurch, dass wir so abhängig waren davon und dass dann letztendlich die Eskalation kam, hat ja auch diese Krise, die wir jetzt haben, ausgelöst. Also es war ja nicht wirtschaftlich klug, zumindest nicht langfristig gedacht, dieses Risiko einzugehen.
2020 hat ja Donald Trump schon davor gewarnt, mhm, dass Deutschland sich abhängig machen würde von dem russischen Gas. Warum haben Merkel und Steinmeier das in dem Moment so ignoriert?
Naja, Donald Trump war fast einer der Letzten, der davor gewarnt hat. Also die Polen, das ist ein Nachbarland Deutschlands, die baltischen Staaten, Frankreich, die EU vor allem, hat immer davor gewarnt. Und ich finde, man muss das Bild ein bisschen größer fahren. Deutschland ist wirtschaftlich deswegen so stark, weil es die Europäische Union gibt und den Binnenmarkt. So, und was Deutschland mit der Energiepolitik gemacht hat, ist auf Deutsch gesagt, die europäischen Partner, na, ich will jetzt kein Wort sagen, was ich vielleicht später bereue, aber sowas vor das Schienbein gestoßen, dass man meiner Meinung nach noch in 10 Jahren mit den Konsequenzen aus dieser falschen Energiepolitik rechnen muss.
Natürlich hat die Europäische Union, muss man gegenteilig auch sagen, von der deutschen Wirtschaftskraft auch sehr gut gelebt. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, aber
also nicht nur die Europäische Union, hat Deutschland.
Vielleicht sollte man auch mal klären, also Nord Stream ist kein wirtschaftliches Projekt. Also es hat Deutschland natürlich wirtschaftliche Vorteile kurzfristig gebracht, aber für Putin ist es ein absolut politisches Projekt. Man muss dazu sagen, bevor es Nord Stream gab, wurde Gas nach Westeuropa halt über die Ukraine als Transitland geliefert. Das war für die Ukraine auch mal eine geopolitische Sicherheit, weil sie natürlich den Glauben hatten, solange Putins Gaslieferungen nach Westeuropa davon abhängig sind, dass sie durch unser Land kommen, wird er uns nicht angreifen. Als dann Nord Stream 1 kam, also eine Pipeline, die explizit, das hat Gazprom auch gesagt, wir wollen die Ukraine umgehen durch die Ostsee, haben die Ukraine und die Polen auch schon gewarnt, dass es gefährlich ist. Und dann kam Nord Stream 2 und die sind natürlich völlig an die Decke gegangen und haben schon 7 Jahre vor der Kriegseskalation sehr deutlich vorausgesagt, es wird ein Großangriff auf auf die Ukraine geben, wenn der Gastransit durch die Ukraine überflüssig wird.
Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch Nord Stream. Da kann man es mal zeigen. Sehr spannendes Buch übrigens. Viele mögen das nicht in der Dunkelheit lesen. Tatsächlich tagebuchartig geschrieben, um die Schritte, die einzelnen Daten auch nachverfolgen zu können. Im Oktober 2018 bekommt Angela Merkel damals Besuch von einer ukrainischen Delegation. Was versucht diese ukrainische Delegation, und da schließen wir, glaube ich, bei Ihnen, Ulrich, direkt an, was versucht sie, Angela Merkel, zu vermitteln und wie reagiert sie darauf?
Genau, die ukrainische Delegation hat genau das gesagt, was ich gerade gesagt habe. Sie hat gesagt, mit Nord Stream 2 wird der Gastransit durch die Ukraine überflüssig und da wird Russland uns angreifen. Das Interessante ist ja auch, Nord Stream 2 sollte ursprünglich 2019 in Betrieb gehen. Und das war genau das Jahr, in dem auch die Lieferverträge zwischen der Ukraine und Russland endeten. Davor haben auch in den Behörden, in den Ministerien die Mitarbeiter gewarnt. Das haben diese Mitarbeiter dann eben den Beratern von Angela Merkel gesagt. Die haben dann erstmal gesagt, privatwirtschaftliches Projekt, bla bla bla. Dann haben sie gesagt, es wird nicht nur einen Krieg geben, es wird auch viele Flüchtlinge geben, die nach Deutschland kommen werden. Und dann sollen Angela Merkels Berater gesagt haben, ja, wir wissen, was wir mit ihnen machen werden. Dann waren die Ukrainer natürlich erstmal etwas verdutzt und haben gesagt, das werden aber nicht nur tausende Flüchtlinge sein, sondern Millionen. Und dann sollen Angela Merkels Berater sinngemäß gesagt haben, ja, das müssen wir nochmal nachrechnen, wir sind bisher von weniger ausgegangen. Also das heißt, anscheinend hat das Bundeskanzleramt unter Angela Merkel wissentlich einen Großangriff auf die Ukraine in diese Nord Stream-Rechnung eingepreist. Aus wirtschaftlichen Interessen.
Und dieser Begriff aus wirtschaftlichen Interessen oder ein wirtschaftliches Projekt, der kam ja ganz häufig vor. Der kam ja immer als Ausrede vor, wenn es um Sanktionen ging. Also wenn gesagt wurde, wenn ihr das weiterbaut, gibt es wirtschaftliche Sanktionen. Es hieß dann immer wirtschaftliches Projekt. Wer hat das implementiert in der Politikersprech? Wer war das?
Das waren federführend Frank-Walter Steinmeier und Sigmar Gabriel, damals Minister. Und unsere Recherchen belegen, dass es eine Sprachregelung gab. Also deutschen Beamten wurde per Regelung vorgeschrieben, wie sie sich öffentlich zu diesem Projekt verhalten sollen. Und die sollten dann halt immer in der Öffentlichkeit sagen, das ist ein rein wirtschaftliches Projekt. Ungefähr die Politik hat damit nichts zu tun. Tatsächlich war es klassische Geopolitik, von Putin mehrfach eingesetzt für seine Machtinteressen. Und die Regierung Merkel, ihre Minister, haben sich daran gehalten. Sie haben in die Kameras immer gesagt, damit haben wir nichts zu tun. Und nochmal anknüpfend an das, was Ulrich gerade sagte, mit diesen Warnungen, die es dort gab. Ich finde, Deutschland hat jetzt 1,2 Millionen Ukrainer aufgenommen. Das sind ganz oft Frauen, die gut ausgebildet sind, die studiert haben, die jetzt sich hier integrieren. Und es ist ein Fakt, dass Deutschland jedes Jahr 300.000 Menschen fehlen, demografischer Wandel. Die Deutschen sind alt, wir brauchen also Arbeitskräfte. Und wenn man sich jetzt anschaut, welches Bild sich ergibt, und wenn man jetzt auch weiß, wie in der deutschen Geschichte mit der Ukraine umgegangen wurde, Stichwort Zweiter Weltkrieg, Stichwort Arbeitssklaven, die aus der Ukraine nach Deutschland geholt wurden, dann ist das erschütternd, welche Gedanken einem dann kommen als Deutscher.
Das ist natürlich nur eine gedankliche Frage. Der Vergleich verbietet sich, der faktische Vergleich verbietet sich natürlich an dieser Stelle, aber ist auf jeden Fall ein emotionales Statement, was man dazu haben kann.
Also es ist eine klare Interpretation der Sachen, die dort gesagt wurden. Also wenn Berater des Kanzleramts sagen, wir wissen das, wir müssen nur unsere Kalkulation neu anpassen, dann lässt für mich das die Interpretation zu, dass mit diesen geflüchteten Menschen gerechnet wurde.
Darf ich noch kurz, um auf diese Sprachregelung einzukommen, das muss man noch dazu sagen, das Unverschämte daran war, dass Frank-Walter Steinmeier und Sigmar Gabriel, die sich also wirklich dann vorgegeben haben, sagt bitte, die Politik hält sich da raus, wir sind neutral, dass die in dem gleichen Jahr, nämlich 2015, hinter den Kulissen maßgeblich dafür gesorgt haben, dass Nord Stream 2 gebaut werden kann. Sie haben sich auffällig oft mit Gazprom-Vertretern getroffen und Sigmar Gabriel zum Beispiel hat sogar Umweltgesetze verhindert in der Pommerschen Bucht in der Ostsee, weil die halt den Bau von Nord Stream 2 erschwert hätten.
Wie reagieren die eigentlich auf diese Recherchen, auf die Veröffentlichungen in Ihrem Buch?
Ja, Sigmar Gabriel war ja schon immer ein bisschen dünnhäutig. Der hat mir morgens um 8, ich glaube, von seinem iPhone dann eine sehr lange wütende Nachricht geschrieben. Es war aber für mich einfach nur ein Zeichen dafür, dass ich da einen wunden Punkt getroffen habe. Und sonst gab es natürlich auch Drohungen, also aber eher juristischer Art.
Mhm. Und das Buch erscheint ja jetzt erst.
Aber natürlich entstehen schon
Geschichten. Wir rechnen mit allem.
Wir rechnen mit allem, also auch mit Klagen und allem Möglichen. Ja.
Eine besondere Bedeutung spielt für Sie natürlich auch das Land Mecklenburg-Vorpommern. Lars Kaufmann hat einen fast vergessenen Ort gefunden, wo Russland seinen Stempel aufgedrückt hatte.
Das wirkt jetzt hier so ein bisschen wie ein Gruselkabinett. Das ist der ehemalige OP-Bereich. Mit der OP-Leuchte. Also hier wurde tatsächlich auch zu Sowjetzeiten operiert. Das alte OP-Bett steht noch da, also beziehungsweise das Rost. Das wirkt so ein bisschen wie eine Folterkammer hier.
Es ist nicht nur irgendein vergessenes Krankenhaus. Dieser Ort bei Rerik an der Ostsee ist der wahrscheinlich größte Lost Place Europas.
44 Jahre lang abgeschottet, die Halbinsel Wustrow. Die Rote Armee war hier stationiert. Wer wusste schon, dass in dieser verbotenen Zone eine Stadt existierte, mit 60 Wohnhäusern, einer Schule, einem Krankenhaus, einem Kino.
Und einem Supermarkt mit Friseursalon.
Der ganze Bereich hier war ja zivil genutzt, das heißt, er war auch öffentlich zugänglich. Also es gab einen regen Austausch zwischen Rerik und hier dem Stadtteil Rerik West. Und so konnten dann die Reriker auch sich hier die Haare schneiden lassen oder hier den guten russischen Wodka kaufen.
Es ist das Revier von Förster Marius Hein. Sperrgebiet bis heute, auch mehr als 30 Jahre nach Abzug der Sowjetarmee, die hier in Mecklenburg-Vorpommern stationiert war. Und weil das nicht nur 3000 Soldaten waren, sondern auch deren Familien, finden sich noch heute Überbleibsel der anderen Art.
Hier schien es Matheunterricht zu geben, hier haben sie das Rechnen gelernt.
Ja. Wustrow, eine Zeitkapsel.
Die Wohngebäude wurden alle Besenreihen übergeben, aber sowas wie die Schule, wo sich jetzt keiner wirklich zugehörig gefühlt hat, die wurden dann einfach so, da wurde alles stehen und liegen gelassen. Sogar die Kreide liegt noch hier unter der Tafel, also es ist wirklich schon wild.
Sowjets bleiben bis 1993 auf dem einst von der Wehrmacht gebauten Areal. Ein Privatinvestor kauft die Halbinsel, will daraus eine Ferienanlage machen. Bis heute aber gibt es keine Einigung mit der Gemeinde Rerik. Und so kann das Gelände legal nur bei Führungen betreten werden. Oder eben von Marius, der hier nach dem Rechten sieht. Auch beim einzigen Gebäude, das 1993 schon eine Ruine war. Ein altes Gutshaus, von den Sowjets für Graffitis genutzt und für Schießübungen.
Ah, von so einer Flak ist das eine verschossene Hülse. Aber hier gibt es auch Bereiche mit scharfer Munition. Und man möchte es jetzt nicht unbedingt ausprobieren, ob die noch zünden.
Und daneben bergeweise profaner Alltagsmüll. Denn regulär entsorgt wurde hier nichts.
Das war natürlich hier der liebste Müll, Schnapsflaschen. Smirnoff.
Mehr als 30 Jahre nach dem Abzug der Roten Armee werden ihre Überreste zumindest hier nicht so schnell verschwinden.
Ja, und diese Verbindung Russlands in Richtung Mecklenburg-Vorpommern, und zwar was die politische Führung angeht, was nicht das Land und nicht die Menschen angeht. Ich zitiere Sie da, Sie sagen, wie Mecklenburg-Vorpommern zu einem Vorposten des Kremls geworden ist.
Das ist tatsächlich uns schon aufgefallen. In der Rezension wird immer gesagt, das sei eine Bezeichnung von uns mit dem Vorposten des Kreml. Das ist aber nicht so. Das ist eine Äußerung des Vize-Wirtschaftsministers des Kreml vom Jahr 2018 auf dem Russlandtag in Rostock. Da hat er im Beisein von Manuela Schwesig als Lob für die Landesregierung gesagt, Mecklenburg-Vorpommern ist ein Vorposten des Kreml.
Da muss man doch hellhörig werden.
Das war ein Lob.
Da muss man doch hellhörig werden, oder? Als Landesregierung.
Ja.
Tja, sagen wir mal so, dieses Buch hat schon während der Recherche und während des Schreibens so viel Fassungslosigkeit ausgelöst bei uns, dass Hellhörig das falsche Wort ist, ja.
Also hätten wir das als Roman geschrieben, fiktiv. Ich glaube, unser Lektor hätte irgendwann gesagt, Jungs, fahrt mal runter, das wird ein bisschen unrealistisch.
Wer hat diese Stiftung, die ja jetzt auch sehr stark wieder im Fokus der Öffentlichkeit ist, Stichwort Untersuchungsausschuss im Landtag, wer hat die Stiftung Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern, wer hat die initiiert? Das ist ja eine ganz diffizile Frage, schwierige Frage.
Sehr gute Frage. An dieser Stelle ganz liebe Besserungswünsche an Gerhard Schröder. Dem soll es gesundheitlich ja gerade nicht so gut gehen.
Deswegen konnte er vom Untersuchungsausschuss nicht erscheinen?
Er wäre, glaube ich, jemand, der diese Frage beantworten könnte. Und so viel, glaube ich, kann man sagen, die Recherchen, die auch im Buch verschriftlicht sind, deuten an, dass das, was die Ministerpräsidentin bisher immer behauptet hat und ihr Minister Christian Pegel, womöglich nicht die ganze Wahrheit ist.
Da muss man sagen, Manuela Schwesig als Ministerpräsidentin hat sich eindeutig distanziert, hat gesagt, diese Stiftung war ein Fehler. Warum kann sie trotzdem nicht geschlossen werden?
Mit dem Wissen von heute, sagt sie. Sie sagt nur, es war mit dem Wissen von heute ein Fehler, aber es war auch schon damals ein Fehler. Sie sagt ja immer, sie hätte es nicht besser wissen können und das stimmt einfach nicht. Es gab so viele Warnungen, es gab so viele Signale und Hinweise, die sie einfach stoisch ignoriert hat. Und was die Stiftung angeht, Gerhard Schröder war nicht da neulich im Untersuchungsausschuss, aber Matthias Warnig war dafür da, ein ehemaliger Stasi-Spion, der Chef der Nord Stream AG war. Und der hat gesagt, die Idee für diese Klimastiftung, die halt dazu da war, Nord Stream 2 fertig zu bauen, die kam von der Nord Stream 2 AG.
Die war ja dafür da, das muss man vielleicht noch mal erwähnen, weil man eben sagen konnte, wir haben hier Klima- und Umweltschutz und unter diesen Gesichtspunkten ist diese Pipeline sinnvoll. Vielleicht so runtergebrochen oder wie hat man sich das vorgestellt?
Es gab Sanktionsdrohungen der USA gegen Unternehmen, die beteiligt sind am Bau. Und die Unternehmen hatten Angst und haben sich zurückgezogen. Und Manuela Schwesigs Regierung hat halt diese Stiftung gegründet, die sich halt vordergründig Hauptzweck den Klimaschutz widmet. Dann hat sie aber einen Nebenzweck, einen sogenannten wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Und dieser temporäre Nebenzweck sollte halt dazu dienen, diese Pipeline fertig zu bauen. Und der Gedanke war, dass dieser Umweltschutz, bei der das Ziel dieser Stiftung ist ja nicht Pipelinebau im Hauptzweck, sondern das Umweltschutz, dass das so ein Schutzschirm ist für diese Unternehmen.
Genau.
Und es hatte ja auch dahin funktioniert, dass die Unternehmen sich dann überhaupt getraut haben, sich wieder an diesem Bau zu beteiligen. Und dann wurde diese Pipeline ja auch tatsächlich trotz der Sanktionsdrohung fertig gebaut.
Genau, und juristisch stimmt das so. Ich würde sagen, tatsächlich war diese Stiftung ein Tarninstrument, um Gazprom zu helfen, diese Pipeline zu Ende zu bauen.
Möglicherweise Verschleierung.
Ja, also man kann es nicht anders. Also faktisch ist es ziemlich eindeutig, dass das ein Vehikel war, um dort zu helfen. Wir haben ein Kapitel im Buch, das nennt sich Mecklenburg-Vorpommern gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Und das war damals wirklich die Zeit, in der eine Ministerpräsidentin eines relativ kleinen deutschen Bundeslandes sich auf die Weltbühne selbst gesetzt hat und gesagt hat, wir zeigen jetzt mal allen, wie es hier abgeht und wir sorgen dafür, dass diese Pipeline fertig gebaut wird.
Warum ist auch klar, dass Schwesig sich natürlich dann irgendwie auch profilieren wollte und zeigen könnte, ich kann Kanzlerkandidatin werden, ich kann auf weltpolitischer Ebene mitspielen. Klar.
Warum wird diese Stiftung nicht geschlossen?
Das ist rechtlich tatsächlich nicht möglich. Eine Stiftung, also schwer möglich. Es ist eine Stiftung ist auf Ewigkeit angelegt und das ist verdammt schwer aufzulösen. Tatsächlich hat dann, als sie politisch zum Problem wurde für Schwesig, diese Stiftung, also nach der Kriegseskalation, hat sie ein Gutachten in Auftrag gegeben, das Möglichkeiten zeigen sollte, wie diese Stiftung doch aufgelöst werden kann. Und eine Möglichkeit war Aufhebung wegen sittenwidriger Gründung. Und diese Passage hat Manuela Schwesig nach unseren Recherchen persönlich streichen lassen, weil sie für sie politisch nicht haltbar war.
Also vor Veröffentlichung des Gutachtens? Und dieses Gutachten hätte dazu beigetragen. Dass es also gar nicht im
Gutachten erschienen ist, diese Formulierung.
Genau, das ist ein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit, würde ich sagen, auf jeden Fall. Das ist eine anerkannte Wissenschaftlerin, die dort als Juristin dieses Gutachten schreiben musste.
Und mit der Sie auch persönlich gesprochen haben.
Ja. Und unsere Belege sind natürlich auch da schriftlich. So. Und ich würde sogar so weit gehen, das belegen die Dokumente, dass der politische Wille dann doch nicht so weit genesen war, dass man das wirklich auf jeden Fall wollte. Weil dann kann man doch in Kauf nehmen und sagen, okay, das war wirklich sittenwidrig. Und ich finde, mit dem Bild, was wir jetzt zeichnen, ist es meiner Meinung nach eindeutig sittenwidrig. Also wenn man etwas tut, was dazu beiträgt, dass ein Angriffskrieg finanziert werden kann, bei dem dann Zehntausende Menschen sterben, Also wenn das nicht sittenwidrig ist oder zumindest hart an den guten Sitten kratzt, dann weiß ich auch nicht.
Deswegen.
Es hätte aber Größe gebraucht, diesen Fehler komplett einzugestehen. Und dann wird es innenpolitisch relevant. Erwin Sellering, der Vorgänger von Manuela Schwesig, spielt dabei eine Rolle. Und das ist dann schon auch innenpolitisch sehr heikel.
Aber deswegen wollten wir auch unbedingt dieses Buch schreiben, weil sich schon schnell abgezeichnet hat, dass die hauptverantwortlichen Akteure sich dafür entschieden haben, diese Sache auszusitzen und sich ganz klar gegen die Aufarbeitung entschieden haben. Also Frank-Walter Steinmeier, Angela Merkel, Manuela Schwesig, Sigmar Gabriel.
Was gibt es für Erkenntnisse? Wer hat Nord Stream gesprengt?
Das ist schwierig.
Naja, es waren Teile, dessen bin ich mir sicher, des Krieges. Also diese Pipeline ist ein Element des Krieges. Einmal, solange sie bestand, dass sie die Kassen des Kreml gefüllt hat. Mhm. Und aus unserer Sicht waren es entweder ein russisches oder ein ukrainisches Spezialkommando. Es ist nach jetzigem Stand der Ermittlungen nicht hundertprozentig belegt, ob sie im Auftrag Russlands oder im Auftrag der ukrainischen Regierung
gehandelt haben. Es gab ja auch Interpretationen aus Amerika, dass es amerikanische Kräfte möglicherweise waren, um die Gaslieferung stoppen zu können. Und also
es gibt ja dieses berühmte Segelboot, auf dem so eine Truppe von, ich glaube, 6 Personen, nagelt bin ich drauf fest. In den deutschen Medien wurde dann verbreitet, es seien Ukrainer an Bord gewesen, das stimmt. Allerdings hatten sie auch russische Pässe, was man ein bisschen unter den Tisch gefallen lassen. Abschließend möchte ich sagen, aus meiner Sicht ist der Bau dieser Pipeline ein größerer Skandal als die Sprengung.
Ja, und man sollte auch.
Danke, wir haben keine Zeit mehr. Danke, dass Sie da sind.
Nee, danke, dass Sie da waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Morgen kommt einer der weitgereisten Menschen zu uns, nämlich Fotograf Michael Runkel. War in 193 Ländern dieser Welt. Zeigt uns besondere Aufnahmen zwischen Schönheit und Abgrund. Morgen Abend. Tschüss und danke.